Korsika ja eine sehr bergige Insel, gilt auch als das Gebirge im Meer. Türkisblaues, glasklares Wasser in diesem Fluss. Du kannst vom Wasserfall, also von diesen Felsen da runterspringen in dieses Becken. Und es ist einfach wirklich fantastisch, paradiesisch schön. Das wird jetzt möglicherweise dann auch gefährlich, denn wenn du einfach völlig fertig bist und das nicht mehr schaffst, dem nicht gewachsen bist, dann steigt natürlich einfach die Gefahr, dass irgendwas passiert, dass du falsch trittst, dass du umknickst, dass du irgendwo abrutschst. Ich war wirklich 5 Minuten vor Sonnenaufgang, war ich da oben und habe das miterlebt, wie die Sonne da aufploppte und dieses fantastische Licht schon kurz vorher, diese Dämmerung, diese blaue Stunde. Ich war ganz alleine auf diesem Gipfel. Ich hätte gedacht, dass da bestimmt Menschen vielleicht auf dem Gipfel vielleicht sogar die Nacht verbringen, vielleicht in der Nähe die Nacht verbringen und dann auch da sind, dann da oben, wenn es soweit ist, wenn die Sonne aufgeht. Aber ich war komplett alleine. Hallo und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und begrüße euch zurück aus der Sommerpause. Der Sommer ist natürlich noch längst nicht vorbei, aber die Sommerpause, in die sich der Podcast und ich begeben haben, vor 4 Wochen, die endet heute mit der ersten neuen Folge nach dieser Sommerpause 2024. Ich werde euch heute mitnehmen nach Korsika. Wir gucken kurz vorher einmal nach Sylt. Ich erzähle euch von einem der tollsten Sonnenaufgänge, die ich überhaupt jemals erlebt habe. Wir werden ein bisschen über Ausrüstung sprechen, Ausrüstung für Bergtouren, auch zum Laufen in den Bergen nochmal. Ich werde euch nochmal einen kurzen Einblick geben in einen vermissten Fall, den ich hautnah mitbekommen habe auf Korsika, der gerade auch so durch die deutsche Medienlandschaft wandert. Also es wird eine rappelvolle Folge, in der alles drin ist, glaube ich. Informationen, Inspirationen, aber auch ein bisschen was zum Nachdenken und vielleicht ein paar Dinge, die wir auch mitnehmen können, wenn wir da draußen unterwegs sind, die wir besser und anders machen können, als wir sie bisher machen. Es geht hoch hinaus heute. Wir blicken aber auch darauf, wie sich das anfühlt, wenn Dinge mal nicht so funktionieren, wie wir uns das vorgestellt haben oder sogar gehörig schieflaufen. Präsentiert wird euch diese Folge vom Alpin-Magazin, dem Magazin für die Berge, fürs Wandern, fürs Bergsteigen, Klettersteiggehen, Klettern, fürs Skifahren und Mountainbiken, eben für alles, was man in den Bergen so machen kann. Das Alpin-Magazin ist aber nicht nur ein Printmagazin, sondern wirklich eine moderne Medienmarke, die auch online und digital stark und mit mehreren Designpreisen ausgezeichnet ist. Jetzt gibt es Alpin Plus, ein zusätzliches Content-Angebot, das über die tagesaktuelle Berichterstattung hinaus tiefgründiger in die Bergwelt-Themen eintaucht. Was bekommst du mit Alpin Plus? Du bekommst jeden Monat die aktuelle Alpin-Ausgabe als E-Magazin. Du bekommst alle Alpin-Ausgaben seit Mai 2018 als E-Magazin. Das sind über 70 Mal Alpin-Magazin. Du bekommst exklusive E-Books. Du kannst an Events mit der Alpin-Redaktion und an Gewinnspielen teilnehmen. Du bekommst Tests aus der Alpin-Redaktion aus den vergangenen 5 Jahren zum digitalen Durchblättern. Das sind rund 600 Einzeltests. Und es gibt noch eine Menge Vorteile mehr, wenn du Alpin Plus abonnierst. Und das kannst du probeweise für einen Monat schon für 99 Cent tun. Und das, finde ich, ist wirklich ein grandioses Angebot, um das zu testen. 99 Cent für einen Monat Alpin Plus zur Probe. Alle Infos zu diesem Angebot findest du unter alpin.de/alpinplus-freiraus. Nochmal, alpin.de/alpinplus-freiraus. 99 Cent, das ist echt günstig. Da kriegst du ja mittlerweile nicht mal mehr eine Salatgurke für.
Thank you.
Ich habe ja gesagt, es geht heute nach Korsika, aber wir wollen auch einmal kurz nach Sylt gucken. Denn wir waren mit der Familie auf Sylt, bevor wir nach Korsika gereist sind, am Anfang der Sommerpause sozusagen, am Anfang der Sommerferien. Meine Schwester hat geheiratet auf der Insel, die mir ja auch einiges bedeutet, spätestens seitdem sie mein Zielort war auf der langen Deutschland-Expedition von der Zugspitze bis nach Sylt zum nördlichsten Punkt Deutschlands, oben am Ellenbogen, so heißt dieser Zipfel da, der oben rausragt, ganz im Norden von Deutschland, von Sylt, eigentlich schon nach Dänemark rein. Also wenn du eine gerade Linie zum Festland ziehst, dann landest du schon auf dem dänischen Festland. Und genau dort am nördlichsten Punkt, am Strand vom Lister Ellenbogen, hat meine Schwester geheiratet, eine Trauung am Strand, großartiges Wetter, ein richtig, richtig toller Tag. Gefeiert wurde dann ganz im Süden von Sylt, in Hörnum. Und genau da haben wir uns auch für 3 Nächte auf dem Campingplatz eingenistet. Denn Sylt ist natürlich gerade im Sommer ganz schön teuer in den Sommerferien. Da kosten die Unterkünfte mit 4 Personen schnell mal mehrere 100 Euro in der Nacht, wenn du überhaupt eine bekommst. Und deswegen war für uns der Campingplatz das naheliegendste, auch im wahrsten Sinne des Wortes, denn es waren 15 Minuten über den Strand bis zu der Location, wo wir da gefeiert haben. Und was mir aufgefallen ist, dass der Süden der Insel, den ich bislang nicht so gut kannte, deutlich angenehmer ist, weil leerer ist als der Rest der Insel. Eine ganz großartige Landschaft, Sylt sowieso, eine Landschaft, die es so in Deutschland wahrscheinlich nirgendwo anders gibt. Auf Amrum vielleicht noch ähnlich auch eine Nordseeinsel. Diese fast mondartige Dünenlandschaft. Und der Campingplatz in Hörnum, der liegt quasi direkt in beziehungsweise hinter diesen Dünen. Du stehst mit deinem Zelt oder Camper, Van, wie auch immer du da aufkreuzt, direkt im Sand und brauchst nur einmal über die Dünen gehen, bis direkt am Strand. Und ja, an diesem herrlichen Strand, wo wirklich die Sonne jeden Abend hinten ins Meer plumpst, weil sie eben direkt am Horizont im Westen ja logischerweise untergeht. Also ja, ein fantastischer Sonnenuntergang. Spot. Mit dem Sonnenaufgang ist es ja an der Ostsee immer besser und zum Sonnenaufgang kommen wir auch im Verlaufe dieser Folge nochmal. Aber das ganz kurz zur Insel Sylt nochmal als konkreter Tipp. Schaut mal in den Süden, schaut nach Hörnum, schaut euch die Campingplätze an, wenn euch Sylt an sich als zu teuer erscheint. Man kann mit dem Auto rüber nach Sylt, mit dem Autozug, kann natürlich aber auch wunderbar das Auto entweder stehen lassen auf dem Festland und dann mit dem Zug rüberfahren und Zelt oder gleich mit dem Zug anreisen, das ist natürlich das Allerbeste und da mit dem Zelt dann aufkreuzen. Sylt ist infrastrukturell ganz gut mit Bussen erschlossen. Also man kann ganz gut mit Bussen über die Insel fahren, sich natürlich auch Fahrräder da leihen und so weiter. Also das ein wirklich tolles Wochenende, Riesenglück gehabt mit dem Wetter. Ich war paddeln nochmal auf der Nordsee, auch ja wieder eine schöne Erinnerung natürlich an diese Erlebnisse von damals, als ich, damals kann man mittlerweile schon sagen, 3 Jahre her, als ich mit dem Standard Paddleboard da ankam und am Ziel meiner großen Deutschland-Expedition war. Witzigerweise auch direkt, als ich an den Strand gegangen bin, keine 3 Minuten am Strand gewesen, mit einer Frau gesprochen, die mich erkannt hat und meinte, hey, du bist doch der Typ, der mit dem Standard Paddleboard hier angekommen ist auf der Insel. Wir haben gerade mit der ganzen Familie den Film gesehen. Das an dieser Stelle hier auch nochmal vielleicht als Hinweis für die neuen Hörerinnen und Hörer. Es gibt einen Film über diese Deutschland-Expedition, die ich gemacht habe. Dieser Film heißt Abenteuerland. Gibt auch ein Buch, das so heißt, aber jetzt hier einmal ganz konkret der Hinweis auf den Film. Den könnt ihr nämlich entweder auf DVD oder auch im Streaming euch ansehen. Abenteuerland. So viel zu Sylt. Wir sind dann von Sylt aus mehr oder weniger direkt Richtung Italien gefahren. Einmal Boxenstopp gemacht in Hamburg, wo wir zu Hause sind. Nochmal Sachen aus und um und eingepackt. Und dann ging es Richtung Süden. Nach Genua beziehungsweise nach Savona bei Genua, wo die Fähre fährt gen Korsika. Es gibt auch eine Fähre von Livorno. Das ist ein bisschen weiter runter in Italien. Da ist dann die Überfahrt kürzer. Manchmal ist natürlich natürlich die Überfahrt dann auch von dem einen oder anderen Ort etwas günstiger, je nach Tag. Das guckst du dir dann normalerweise vorher aus und schaust, wie wichtig dir das ist, dass die Überfahrt günstiger ist, beziehungsweise dass du ein bisschen weniger zu fahren hast. Es gibt auch die Möglichkeit, von Nizza rüber zu fahren aus Frankreich und noch zwei, drei andere kleinere Orte beziehungsweise Verbindungen, die nicht so frequentiert sind, wo nicht so viele Fähre fahren. Wir sind nach Genua beziehungsweise Savona. Das war ein ganz schöner Ritt, vor allen Dingen, weil wir den an einem Stück gemacht haben und sind dann am Abend spät auf die Fähre rüber nach Bastia, die zweitgrößte Stadt Korsikas im Norden der Insel. Bei der Fährüberfahrt ist das immer so, wir haben es jetzt das vierte Mal gemacht, also waren das vierte Mal auf Korsika, dass du entscheiden musst, möchtest du tagsüber fahren oder möchtest du nachts fahren. Wenn du nachts fährst, sparst du dir natürlich eine Übernachtung irgendwo anders und etwas Zeit. Wenn du tagsüber fährst, kannst du was sehen und ja, musst nicht diese Nacht auf dem Schiff verbringen. Denn dann hast du zwei Möglichkeiten, wenn du die Nacht auf dem Schiff verbringst. Entweder eine Kabine buchen, was natürlich auch wieder was kostet, oder keine Kabine buchen. So haben wir das gemacht. Und dann musst du dir irgendwo einen Schlafplatz suchen auf dem Schiff. Entweder draußen an Deck, wo es oft sehr laut ist durch die Motoren des Schiffes. Also ich habe das schon gemacht, dass ich draußen an Deck geschlafen habe, was auch schön war. Wir haben es allerdings dieses Mal sowohl auf der Hinfahrt als auch auf der Rückfahrt anders gemacht und zwar uns drinnen irgendwas gesucht. Das heißt, in irgendeiner Ecke bei einem Treppenaufgang findest du Plätze, überhaupt kein Problem. Teppichboden, legst du deine Isomatte hin, deine Schlafsäcke aus. Die haben wir ohnehin dabei gehabt, weil wir campen gehen wollten. Also wir sind mit einem Zelt auch auf Korsika unterwegs gewesen und wir hatten neben den etwas größeren, dickeren, bequemeren Matten, die wir im Zelt beim Campen auf dem Campingplatz liegen haben, eben auch noch dünnere, kleine Isomatten dabei und leichte Schlafsäcke, weil wir eine größere Wanderung vorhatten. Das haben wir also alles in den Rucksack gepackt und uns dann so eine Ecke gesucht. Es ist die ganze Nacht hell, weil die Beleuchtung an ist. Auch das sollte man beachten, wenn man so eine Nacht auf dem Schiff verbringt. Mir macht es nicht so viel aus, aber wer da empfindlich ist, der kann natürlich so eine Schlafbrille für die Augen sich da noch mitnehmen, vielleicht Oropax mitnehmen, weil dann doch mal jemand da noch lang stolpert, irgendwann in der Nacht die Treppe hoch, die Treppe runter. Ich habe das beides nicht benutzt, ich habe auch okay schlafen können, aber so lang ist es dann auch nicht. Die Fähre startete um Mitternacht und war morgens um 8 schon wieder da, bis du dann zum Schlafen kommst und musst natürlich auch rechtzeitig dann morgens aufstehen, damit du dann auch rechtzeitig wieder zu deinem Auto runter kannst. Also so viel Schlaf bleibt da nicht, aber es war für uns eine gute Möglichkeit und hat auch gut funktioniert. Du kommst dann relativ gerädert allerdings an auf der Insel, auf dem Campingplatz. Wir haben einen ganz, ganz tollen Lieblingscampingplatz auf Korsika, der nur eine halbe Stunde von Bastia entfernt ist, eine halbe Stunde Autofahrt, und deshalb waren wir dann relativ schnell da, wo wir sein wollten und konnten dann ein bisschen entspannen. Ich konnte mich ein bisschen in die Hängematte legen nach der langen Autofahrt. Wir konnten direkt ins Meer springen. Das ist natürlich das Schönste, wenn du gleich erstmal ins Meer springen kannst, wenn du durchgeschwitzt bist, wenn du müde bist und so weiter. Ich werde jetzt den Namen unseres Lieblingscampingplatzes hier nicht verraten, pack den aber in den Newsletter rein, der diesen Podcast begleitet. Wenn ihr mögt und das noch nicht getan habt, dann abonniert den gerne unter christophförster.com/frei raus. Der Newsletter erscheint immer am Sonntag, also ein paar Tage nach der jeweiligen Podcast-Folge, und darin findet ihr weiterführende Links und Infos, Dinge, über die ich so stolpere, die ich für teilenswert erachte. Diese Woche wird der richtig, richtig vollgepackt sein, der Newsletter, weil wir später noch über Ausrüstung sprechen, die ich euch da auch verlinke. Apropos Schlafen in der Hängematte. Ich habe meine Hängematte auf dem Campingplatz direkt neben unser Zelt gehängt. Übrigens auch ein Zelt, da gucke ich mal, dass ich das für euch auch nochmal in den Newsletter packen kann, weil das ein grandioses Zelt ist. Habe ich vor einigen Jahren wahrscheinlich schon mal reingepackt. Wir haben das jetzt eine Weile. Ist ein australisches Zelt und A, sehr, sehr robust, B, vor allen Dingen super praktisch. Ist als 5-Mann-Zelt konzipiert mit einer echt vernünftigen Stehhöhe und innerhalb von 30 Sekunden aufgebaut. So ein Klappmechanismus wie ein Dachzelt. Du legst es hin, klappst es einmal hoch und es steht. Musst du nur noch ein paar Heringe reinhauen, das Vorzelt aufklappen, Schnüre verankern, zack, fertig. Also da staunen die anderen immer nicht schlecht, wenn wir da binnen einer Minute quasi unser Lager aufgeschlagen haben. Das aber nur am Rande. Ich habe meine Hängematte da aufgehangen nebendran, denn ich wollte sagen, apropos Hängematte und Schlafen in der Hängematte. Ich höre immer wieder diese Bedenken von Menschen, die glauben, in der Hängematte nicht beschwerdefrei schlafen zu können und dass das für den Rücken nicht gut sei. Ich habe seit einigen Monaten Probleme mit der Halswirbelsäule, ehrlich gesagt sogar einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule, aber kann soweit alles machen, was ich machen möchte. Merke das aber, wenn ich zum Beispiel den ganzen Tag Auto gefahren bin, also wenn ich viel gesessen habe. Und dann noch diese Nacht auf der Fähre, die nicht so super bequem war. Und da habe ich schon echt so meine Schmerzen und Beschwerden gehabt da hinten im Hals und wollte deshalb unbedingt in der Hängematte schlafen. Also wenn ich Probleme im Rücken habe oder eben wie jetzt in der Halswirbelsäule, dann tut mir das besser, in der Hängematte zu schlafen, als wenn ich auf dem Boden oder auf einer Matratze liege. Deshalb habe ich die ersten 4 Nächte auf diesem Campingplatz, weil es da möglich war, die Hängematte zu hängen, alle in der Hängematte geschlafen und bin relativ schnell da wieder rausgekommen aus diesen Beschwerden mit der Halswirbelsäule. Also probiert das aus, beherzigt diesen Tipp, den ich immer wieder gebe, euch diagonal in die Hängematte zu legen, besorgt euch eine extra breite Hängematte, dann geht das besser und dann werdet ihr gut schlafen in der Hängematte, es sei denn, ihr seid BauchschläferInnen, dann wird es nicht so gut funktionieren mit der Hängematte. Aber das liegt in der Natur der Sache. Wir waren also 4-5 Tage auf diesem Lieblingscampingplatz, den ich euch dann im Newsletter verlinke, um danach weiterzureisen, uns vorzubereiten auf eine größere Wanderung auf den GR20. Der GR20 gilt als einer der härtesten, wenn nicht der härteste Fernwanderweg Europas. Ist gar nicht so ultra lang. Ich glaube 180 Kilometer, muss ich gleich noch einmal nachgucken, liefere ich noch nach, die Bestätigung oder die Korrektur. Und jetzt habe ich es hier schon direkt, 176 Kilometer. Also die Erinnerung hat nicht getrügt, 180 Kilometer ungefähr lang, verläuft einmal vom Norden Korsikas bis in den Süden quasi über den Bergkamm. Korsika, ja, eine sehr bergige Insel, gilt auch als das Gebirge im Meer. So wird Korsika gerne bezeichnet. Die Insel mit den höchsten Bergen, die Mittelmeerinsel mit den höchsten Bergen und auch mit der höchsten Durchschnittshöhe. Also Korsika ist, glaube ich, durchschnittlich gut 500 Meter hoch und damit deutlich die höchste Insel im Mittelmeer. Hat 5 2000er und einen höchsten Berg, den Monte Cinto, mit über 2700 Meter, 2706 Meter. Und das Tolle an Korsika ist, dass aber trotzdem das Meer nie weit weg ist. Du kannst morgens auf den Berg steigen und nachmittags irgendwo ins Wasser springen. Du kannst ganz tolle Wanderungen unternehmen in den Flusstälern, die es dort gibt, wo sich dann so Gumpen bilden. Da werde ich auch später nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Aber du hast eben auch diesen Hochgebirgskamm, der sich längs über die Insel zieht, von Norden nach Süden. Und an dem entlang verläuft der GR20. GR steht für Grande Randonnée, das ist französisch und bedeutet eben ja so viel wie großer Wanderweg, Fernwanderweg Nummer 20. Die 20 ist entlehnt von der Nummer des Departements, das Korsika innerhalb Frankreichs hatte. Ich glaube jetzt mittlerweile nicht mehr hat, seit 1972 gibt es diesen Weg und der ist wirklich anspruchsvoll. Auf den wollten wir rauf mit der ganzen Familie, Normalerweise planst du so etwa 15 Tage für den ganzen Weg ein. Wir wollten den nicht komplett machen, denn darauf hatten vor allem die Kinder nicht so Lust. Wir haben gesagt, pass auf, wir machen eine Woche gemeinsam, 6 Tage und dann reicht das auch. Danach fahren wir wieder an den Strand und machen ein paar andere Dinge, beziehungsweise fahren nochmal in die Täler rein, ins Landesinnere und machen ein paar leichtere Flusswanderungen. Also 6 Tage, das war geplant. Gleich die ersten 6 Etappen, die auch die härtesten 6 Etappen sind. Das war unser Ziel. So haben wir uns vorbereitet. Das bedarf einer guten Vorbereitung natürlich, wenn du auf so einem Wanderweg unterwegs bist, gerade auf dem GR20, der sehr zivilisationsfern verläuft. Also du hast eigentlich auf den ersten 6 Etappen gar keine Möglichkeit, irgendwo in einen Ort zu kommen. Also es gibt einfach keinen Ort auf diesen ersten 6 Etappen. Es gibt einmal so eine Skistation, an der du vorbeikommst, da gibt's ein Restaurant, aber sonst ist da nicht viel, außer eben Herbergen, Hütten in den Bergen, wo du abends unterkommen kannst und auch unterkommen musst. Reservierungspflichtig, das heißt, du buchst dort entweder einen Biwakplatz, also einen Platz, wo du dein eigenes Zelt aufschlägst. Du kannst auch ein Leihzelt buchen. Also da gibt's dann ein Zelt mit einer Isomatte drin. Da musst du natürlich weniger schleppen. Das gibt es in Frankreich, in den Bergen, viel auch in den Pyrenäen, in Spanien teilweise, in ein paar anderen europäischen Ländern auch noch. Bei uns in Deutschland und im Alpenraum eher weniger, dass du eben ein Zelt auch mieten kannst, was dann da schon aufgebaut ist. Das sind in der Regel diese Decathlon-Wurfzelte für 2 Personen. Die sind natürlich jetzt nicht so super robust, wenn das Wetter mal sehr ungemütlich wird und du hast eben nicht dein eigenes Equipment, da hat die Nacht vorher schon jemand drin geschlafen und wird die Nacht nachher auch wieder jemand drin schlafen. Aber es ist natürlich eine schöne Möglichkeit, einfach ein bisschen Gepäck zu sparen. Vereinzelt gibt es auch dann die Möglichkeit, noch ein Bett zu buchen in so einem Zimmer oder einem Schlaflager. Du kannst immer was zu essen bekommen an diesen Herbergen. Ist mal besser, mal schlechter, mal teurer, mal etwas weniger teuer, aber in der Regel doch schon teuer. Und wir haben uns insofern vorbereitet, als dass wir wirklich uns was zu essen mitgenommen haben. Wir haben einen Kocher dabei gehabt. Wir haben sehr gut abgepackt, was wir brauchen für diese Zeit, weil wir natürlich so wenig wie möglich schleppen wollten. Wir hatten Zelt dabei, wir hatten Schlafsäcke dabei, wir hatten Isomatten dabei und waren selbstverständlich auch auf alle Eventualitäten und Kapriolen des Wetters eingestellt und dafür ausgerüstet. Sind dann los relativ früh morgens in Calenzana, das ist der Startort des GR20, ganz im Norden der Insel, nicht ganz, ganz im Norden der Insel, aber relativ weit im Norden der Insel. Hatten vorher ein Hotelzimmer uns gebucht in der Nacht vorher, weil wir nicht direkt vom Campingplatz dahin wollten und dann noch Zeit verlieren wollten für den Abbau des ganzen Lagers, des Zeltes. Auch wenn das schnell geht mit dem Zelt, bis du dann alles zusammengerödelt hast. Das dauert einfach und aus einem Hotel kommst du dann ein bisschen schneller los. Wir wären gerne noch schneller losgekommen. Am Ende sind wir um 8 Uhr. Glaube ich, gestartet in Calenzana, nachdem wir dann da auch das Auto abgestellt haben. Die Logistik ist natürlich auch immer eine Frage, wie machst du das, weil es kein Rundwanderweg ist, sondern du irgendwann überlegen musst, wie kommst du von da, wo du ankommst, entweder am Ende des GR20 oder irgendwo zwischendrin, wieder zurück zu deinem Auto. Du kannst auch nicht nach jeder Etappe raus, weil nicht jede Etappe irgendwie an eine Straße angeschlossen ist. Nach 6 Tagen, wo wir raus wollten, war im Prinzip die erste gute Möglichkeit, da auch wegzukommen mit einem Bus, dann im nächsten Ort und mit einem Zug weiter und irgendwie wieder dahin, wo dann unser Auto stand am Startpunkt des Weges. Es hat also eine Weile gedauert, bis wir wirklich losgekommen sind. Das war dann morgens um 8, obwohl wir, ich glaube, um 5 aufgestanden sind. Es hat sich herausgestellt, dass das schon deutlich zu spät war, weil es sehr heiß ist in der Regel im Sommer auf Korsika und die Sonne dann das doch schnell sehr beschwerlich und mühsam macht, das Wandern. Gleich die erste Etappe des GR20 hat es auch ordentlich in sich. 1400 Höhenmeter auf 12 Kilometern Länge, glaube ich. Auch das schlage ich einmal kurz nach. Das sind am ersten Tag Etappe 1 11,9 Kilometer, Mann, habe ich ein gutes Gedächtnis heute. 12 Kilometer, 1420 Höhenmeter. Und auf Komoot, ich werde euch da auch, da hat jemand eine tolle Zusammenstellung gemacht, hier von dem GR20 werde ich verlinken und natürlich auch die Person da nochmal erwähnen und würdigen, die sich die Mühe gemacht hat, die Etappen des GR20 alle auf einen Blick. 8,5 Stunden veranschlagt Komoot für diese Tour. Und da dachte ich im ersten Moment, 12 Kilometer, 8,5 Stunden. Naja, da schaffen wir auch ein bisschen zügiger. Aber diese 8,5 Stunden sind mehr als realistisch. Das weiß ich heute. Es war wirklich sehr anstrengend, da hochzulaufen. Wunderschön. Wirklich ganz tolle Bergwelt, sich da hochzuarbeiten. Natürlich erstmal aus diesem Ort Calenzana dann hoch in die einsamen Berge. Aber die Sonne hat ganz schön gebrannt und wir haben ganz schön geächtzt da unter unseren Rucksäcken. Wir haben dann im Verlaufe dieser ersten Etappe auch gemerkt, dass wir nicht alle so richtig auf der Höhe unserer körperlichen Leistungsfähigkeit sind. Da muss ich jetzt gucken, wie ich das am besten formuliere. Vor allem meine Frau Anja, die hat irgendwann gemerkt, hey, ich mühe mich hier wirklich sehr, sehr, sehr und das ist zu viel, das ist zu anstrengend, das ist zu heiß, das packe ich irgendwie nicht so richtig. Ich habe dann ihren Rucksack noch übernommen und 2 Rucksäcke getragen eine ganze Zeit, dann kurz bevor wir an der Herberge waren, so wirklich nur noch 20 Minuten davor, musste sie sich nochmal hinsetzen und sagen, ich, es geht jetzt nicht weiter, ich muss hier jetzt erstmal eine Stunde sitzen und ich gehe keinen Schritt weiter. Sie hatte ihren Rucksack zwischendurch wieder genommen, wir hatten ein bisschen was umgepackt vom Gewicht, habe ich den Rucksack wieder genommen und bin dann mit den Kindern schon mal vor zu der Herberge, damit wir uns einen guten Platz suchen für das Zelt, den wir dann auch noch gefunden haben, denn du kommst natürlich dann irgendwann an und nimmst den Platz, der dann noch da ist. Also wer schon vorher da war, der durfte sich natürlich schon vorher aussuchen, wo er sein Zelt hinstellen will. Wir haben also einen guten Platz gefunden. Die Kinder habe ich schon mal zum was trinken und essen geschickt, weil die auch völlig fertig waren. Also es war wirklich extrem anstrengend und bin dann zurückgelaufen, habe Anja geholt und wir sind gemeinsam dann noch zu der Unterkunft beziehungsweise zu dem Zeltplatz gelaufen. Haben dann erstmal die Füße hochgelegt, haben was gegessen, haben versucht uns ein bisschen zu erholen und dann am Abend mal eine Lagebesprechung gemacht, wie das weitergehen soll und ob das überhaupt weitergehen kann. Dann gemeinsam entschieden, dass wir nicht weitergehen, dass wir diese 6 Etappen nicht machen werden, nicht machen können, ohne zu sagen, das wird jetzt möglicherweise dann auch gefährlich, denn wenn du einfach völlig fertig bist und das nicht mehr schaffst, dem nicht gewachsen bist, dann steigt natürlich einfach die Gefahr, dass irgendwas passiert, dass du falsch trittst, dass du umknickst, dass du irgendwo abrutschst. Was auch diese Entscheidung beeinflusst hat, war die Tatsache, dass du nicht wirklich wegkommst von dem GR20. Vielleicht hätten wir die nächste Etappe noch geschafft am nächsten Tag, aber was wäre dann mit der 3. und vor allen Dingen mit der 4. gewesen, die nochmal sehr, sehr anstrengend ist, die sehr, sehr steil ist. Also haben wir entschieden, wir brechen das ab. Wir gehen zurück. Das war eine schwierige Entscheidung. Das war auch eine emotionale Entscheidung, die dann mit Tränen verbunden war. Gerade bei Anja selbst, die sich sehr auf den Weg gefreut hatte und dann natürlich ja, dieses Gefühl kam, jetzt bin ich diejenige, wegen der wir abbrechen müssen. Aber du entscheidest das als Gruppe und das war auch ganz klar, dass wir das dann so als Gruppe entschieden haben und dass es da keine Schuldzuweisungen gibt, sondern dass das einfach eine gemeinsame Entscheidung ist. Die Kinder waren nicht so traurig darüber, die hatten nicht so riesige Lust, auch diese schwere Wanderung über 6 Tage zu machen, haben das aber mitgetragen. Es ist uns in der Familie wichtig, dass wir bei der Urlaubsplanung auch immer darauf gucken, dass wir nicht nur Sachen machen, die alle immer super toll finden, sondern dass es auch Kompromisse gibt, dass man einmal was macht, vielleicht für den oder die und dann aber in einer anderen Zeit auch wieder was, wo man selber ein bisschen zurücksteckt und sagt, okay, das mache ich jetzt, weil die anderen oder die das gerne machen möchte. Ja, und so sind wir dann am nächsten Tag diese schwere Etappe wieder zurückgelaufen, wieder 12 Kilometer, 1400 Höhenmeter, aber diesmal runter, was nicht weniger anstrengend ist, im Gegenteil. Wir haben dann danach ordentlich Muskelkater gehabt. Wenn du natürlich mit Gepäck bergab läufst und dann so viel und lange bergab läufst, dann haut das richtig rein. Und dann kamen wir recht fertig wieder immerhin an unserem Auto an. Also die Logistik, die war ein bisschen einfacher geworden. Ein Campingplatz, der im Landesinneren liegt, ein Stück entfernt dann von dort, wo der GR20 beginnt. Und zwar in einem Tal bei Solenzara. Die Ortsnamen sind jetzt gar nicht so relevant und entscheidend, aber da geht's eher so von der Ostküste. Dann rein auf Korsika ist es so, die Ostküste ist ein relativ flacher Küstenstreifen und da läuft eine Straße runter, die man auch gut fahren kann. Deshalb ist das alles relativ gut erschlossen da an der Ostküste. Die Westküste ist recht zerklüftet, ziemlich wild und hat eine Küstenstraße, die sich sehr schlängelt, die nicht so einfach zu befahren ist und wo es nicht so schnell geht, einfach längere Strecken zurückzulegen. Insgesamt hat Korsika eine Küstenlänge von 1000 Kilometern. Dafür, dass die Insel relativ klein ist, ist es recht viel. Das liegt vor allem daran, dass die Westküste so zerklüftet ist und sich eben viele Küstenkilometer ansammeln, obwohl die Strecke von Norden nach Süden gar nicht so lang ist. Der Eingang zu diesem Campingplatz bzw. in dieses Tal, wo wir dann hingefahren sind, der erfolgt von Osten. Es gibt dann auch einen Pass, also wenn du weiter die Straße, das Tal dann hochfährst, das ist der Col de Baveia, da kann man dann über dieses Hochgebirge rüber. Das ist dann eine der wenigen Ausstiegsmöglichkeiten, auch auf dem GR20, der verläuft da oben auch, aber dann noch viel später als nach 6 Tagen, also so ungefähr nach 10 Tagen, würde man da dann langkommen, wenn man den GR20 wandert. Und dann geht's auch rüber nach Westen. Aber in dieses Tal rein, da sind wir dann von Osten gefahren und auf einen Campingplatz. Auch den verlinke ich euch gerne im Newsletter, auf dem wir schon öfter waren. Und der eher an so einem Fluss liegt, also nicht am Strand, sondern dann es ermöglicht, auch in diesen Flussbecken, in diesen Gumpen zu baden, wo du auch dann von so ein paar Felsen runterspringen kannst. Ganz toll für die Kinder, die sich da austoben können, den ganzen Tag im Wasser rumspielen. Das ist nochmal so eine weitere Facette der Insel. Vor allen Dingen eine gute Möglichkeit, sich ein bisschen zurückzuziehen ins, in Anführungszeichen, kühlere, wenn es sehr heiß ist, weil dort eben im Gegensatz zum Strand Bäume stehen, weil du in diese Gumpen reingehen kannst, wo das Wasser erfrischend kühl ist und es natürlich generell in den etwas höher gelegenen Gebieten auch nochmal 1-2 Grad kälter ist. Du kannst in diesen Flusstälern aber auch wunderbar wandern. Gerade dort, ein paar Kilometer weiter von diesem Campingplatz entfernt, also an dem Campingplatz entlang, fließt ein Fluss und ein paar Kilometer flussaufwärts trifft ein anderer, kleinerer Fluss in diesen Fluss, der dann am Campingplatz vorbeifließt. Dieser kleinere Fluss ist der Fiumicelli und den kannst du fantastisch hochwandern. Du wanderst quasi durch diesen Fluss. Da sind immer wieder Steine im Fluss, größere Felsblöcke. Also das ist letztlich ein Gebirgsbach, der aber nicht reißend ist, weil es im Sommer wenig regnet auf Korsika. Und den kannst du quasi sukzessive hochwandern, zwischendrin immer wieder in diese Flussbecken rein. Das kühlt erstens ab, das ist eine tolle Abwechslung, macht so eine Wanderung zu was ganz Besonderem. Du brauchst dafür Schuhe, die natürlich nass werden können. Du brauchst einen Rucksack oder irgendeine andere Tasche, die wasserdicht ist, wo du ein bisschen was verstauen kannst, weil du eben zwischendrin auch immer wieder mal schwimmen musst. Wir haben diese Wanderung jetzt am 2. oder 3. Tag unseres Aufenthalts auf diesem Campingplatz gemacht und insgesamt das 3. Mal. Und es ist immer wieder ein ganz, ganz tolles Erlebnis, auch ein tolles gemeinschaftliches Erlebnis, so als Familie. Es gibt zwischendrin einige schwierige Stellen, wo man ein bisschen klettern muss, wo dann viele auch nicht weitergehen oder nicht weiterkommen. Wir haben das in den letzten Jahren auch immer schon mal erlebt, dass es da wirklich hier und da ein bisschen heikel ist, dass da auch mal jemand abgerutscht ist und sich ein bisschen wehgetan hat. Diesmal haben wir zum Beispiel an dieser ersten etwas schwierigen Stelle auch einer anderen Familie geholfen. Ich habe dann da gestanden und unterstützt, also Hilfestellung gegeben, Räuberleitern gemacht und so weiter, um die da hoch zu hieven. Das ist natürlich nicht immer so, dass du jemanden findest, der dich da unterstützt, und ich bin da auch immer zwiegespalten, weil ich manchmal denke, wenn du das aus eigener Kraft nicht schaffst, solltest du vielleicht auch nicht weiter. Wir haben denen dann bei der nächsten schwierigen Stelle auch nicht mehr geholfen. Wir waren eh so ein bisschen voraus und haben dann nicht auf die gewartet, genau aus diesem Grund. Aber das sorgt dafür, dass dann einige immer nur ein Stück weit gehen und andere noch weitergehen. Wir sind so etwa 2 bis 3 Stunden gelaufen und kam dann an so einem ganz, ganz tollen Wasserfall. Also es ist ein Wasserfall, der in so ein wirklich paradiesisches Becken mündet, türkisblaues Glas, klares Wasser in diesem Fluss, und du kannst dann da reinspringen. Du kannst vom Wasserfall, also von diesen Felsen da runterspringen in dieses Becken, und es ist einfach wirklich fantastisch, paradiesisch schön. Von dort aus führt dann ein kleiner Wanderweg wieder hoch an eine Straße, und an dieser Straße steht ein kleines verlassenes Häuschen. Da kann dann der eine Teil der Gruppe warten und der oder diejenige, die das Auto holen muss von dem Startpunkt, muss dann einmal die Straße, die Passstraße runterrennen, 2 Kilometer. In dem Fall war ich das und habe das Auto geholt, die anderen eingesammelt, und wir sind wieder zum Campingplatz gefahren. So, das war diese Wanderung im Fiumicelli-Bach. Wie gesagt, wirklich fantastisch. Generell diese Flusswanderung ist ein Riesenerlebnis, ein Riesenspaß, gerade natürlich im Sommer, wenn es erfrischend ist, da mal reinzugehen. Werde ich euch, genau wie zu allen Erlebnissen jetzt, von denen ich heute hier spreche, auch auf Instagram nochmal ein paar Eindrücke reinstellen, damit ihr euch das optisch ein bisschen besser vorstellen könnt. In einer Story oder auch in einem Post, guckt da gerne mal rein, findet ihr mich unter Christo Förster. Einfach auf Instagram. Wir kamen wieder von dieser Flusswanderung, und als wir auf dem Campingplatz ankamen, sprach uns jemand an von dem Platz gegenüber, also von dem Zeltplatz gegenüber. Wir hatten bislang noch keinen richtigen Kontakt zu denen gehabt. Da waren 2 Familien, und das war jemand aus Münster, der uns fragte, ob wir auf dieser Flusswanderung heute waren. Er hätte unser Auto da gesehen. Und das haben wir bejaht. Wir haben dann erfahren, dass er mit einer befreundeten Familie auch da vor Ort auf diesem Campingplatz ist, und dass von dieser befreundeten Familie der Vater am Tag vorher diese Wanderung gemacht hat, auch die gleiche, die wir gemacht haben, und nicht wieder aufgetaucht ist. Der war verschwunden, und die haben sich Sorgen gemacht, verständlicherweise, wo der nun ist, hatten auch schon die Polizei und die Rettungskräfte alarmiert. Wir hatten tatsächlich, als wir unterwegs waren, 2 Rettungskräfte im Fluss auch gesehen, die da den Fluss abgesucht haben. Ich hatte die angesprochen und die gefragt, ob da ein Unfall passiert ist oder so, und die hatten mir schon erzählt, dass sie eine vermisste Person suchen. Etwas später weiter den Fluss hinauf, als außer uns da gar keine anderen Familien und Wanderer mehr unterwegs waren, haben wir auch beobachtet, wie die dann abgeholt wurden mit dem Rettungshubschrauber, was sehr eindrucksvoll war in diesem kleinen Tal, in dieser kleinen Schlucht an dem Bach, der Hubschrauber da runterging und die beiden Helfer quasi rausholte. Also hatten wir schon mitbekommen, dass da irgendwas war, und da schloss sich der Kreis, als eben dieser Mitcamper, dieser Nachbar da fragte, ob wir irgendwas gesehen haben. Wir haben uns dann ausgetauscht, wir haben uns unterhalten, haben erfahren, dass der Uwe, so heißt er, der Familienvater von dieser Familie aus Münster, 3 Kinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren, und seine Frau, die hatten diese Wanderung 2 Tage vor uns auch schon mal gemacht, kam aber auch nur bis zu einer ersten etwas schwierigen Stelle, sind dann umgedreht. Und er, der Uwe, wollte nun am nächsten Tag diese Wanderung nochmal machen, nochmal weitergehen, nochmal gucken, was ist denn da noch? Wohl jemand auch, der klettert, der Outdoor erfahren ist, der aber auch ganz gerne, wenn er irgendwo eine Challenge sieht oder was, wo er raufklettern kann, das dann auch mal mitnimmt und da abseits der Wege sich begibt. Der ist dann eben alleine nochmal los am Tag, bevor wir gewandert sind, und kam nicht wieder. So, jetzt ist die Frage gewesen, was tun? Ja, ich habe mich angeboten, dass ich nochmal losgehe. 2, 3 weitere haben sich auch noch gefunden und so sind wir dann, nachdem wir wieder da waren, nochmal losgelaufen und haben diese ganze Tour nochmal gemacht und haben rechts und links geguckt, sind nochmal verschiedene Seitenwege abgegangen, sind auf Felsen geklettert, haben unter irgendwelche Steinblöcke und Felsen geguckt und aber auch nichts gefunden. Von da an war das natürlich so ein bestimmendes Thema. Was ist da passiert? Wo könnte der noch langgelaufen sein? Wie können wir den finden? Wir haben immer wieder dann auch mit den Behörden gesprochen, beziehungsweise mit den Rettungskräften vor Ort, die am nächsten Tag nochmal mit ungefähr 20 Mann da die Gegend durchkämmt haben, auch mit Drohnen unterwegs waren. Dann kam 2 Tage später so ein Spürhund von der Polizei, der aber auch nicht wirklich was helfen konnte, weil auch durch dieses Flusstal wirklich jeden Tag wahrscheinlich 100 Menschen laufen und es da sehr schwierig ist, dann eine Fährte aufzunehmen. Sein Auto war auf jeden Fall gefunden worden, genau dort, wo auch unser Auto parkte. Deswegen haben die wahrscheinlich auch unser Auto gesehen. Er ist offenbar dahin, und ob der dann nun diese Wanderung gemacht hat, die wir gemacht haben, oder irgendwo anders doch was Interessantes gesehen hat oder nicht, das weiß letztlich niemand. Und deswegen haben sie dieses Gebiet auch dann nochmal erweitert, nochmal wieder woanders gesucht, nichts gefunden. Wir waren dann nochmal weitergereist auf den Campingplatz in den Süden, am Strand, schnorcheln und so weiter, kamen aber nochmal wieder. Eigentlich nur, weil wir auf der Durchreise gucken wollten nach einer Brille, die wir verlegt hatten, nach einer Sonnenbrille. Die war irgendwie nicht mehr auffindbar und wir dachten, vielleicht ist sie da im Restaurant noch von diesem Campingplatz, haben da also nochmal Station gemacht. Ich habe dann gedacht, wenn wir jetzt hier schon sind, dann lass uns doch hier jetzt einfach nochmal die letzten 2, 3 Nächte unseres Urlaubs verbringen. Den Kindern hat es ja gut gefallen. Die Kinder hatten ein paar Freunde gefunden, mit denen sie da abends immer Volleyball auf dem Campingplatz gespielt haben. Und so haben wir uns nochmal eingebucht dann für 2, 3 Nächte. Sind dann natürlich nochmal voll rein auch in dieses Thema, denn der Uwe war immer noch nicht gefunden. Die Suche war mittlerweile eingestellt, die offizielle, und es ging jetzt darum, einfach nochmal zu gucken, was können wir noch tun? Wie können wir privat nochmal weiterschauen? Was ist das Beste, was zu tun ist? Richtig weitergekommen sind wir am Ende auch nicht. Mittlerweile waren einige aus der Familie noch da. Also der Bruder, sein Bruder war noch da. Dann war noch Geschwister irgendwie seiner Frau da. So genau weiß ich auch alles gar nicht, wer dann da alles vor Ort war, weil wir immer so geschwankt sind zwischen uns nicht aufdrängen, aber doch Hilfe anbieten. Wir haben den Uwe selbst gar nicht kennengelernt, sondern eben dann im Anschluss, als er weg war, seine Frau und dann die Kinder und diese Freunde. Unsere Kinder haben sich ganz toll um deren Kinder gekümmert, haben mit denen Ketten geknüpft und sind schwimmen gegangen und haben Körper geübt und so weiter und so fort, um die auch ein bisschen abzulenken. Und wir haben ja geschaut, so eine Balance zu finden, so eine gesunde, zwischen ein bisschen Abstand und Distanz und nicht aufdrängen und dann doch irgendwie aber auch hilfreich sein, was nicht so einfach war. Ich habe seiner Frau noch empfohlen, als wir dann kurz vor der Abreise standen, doch jemanden vor Ort zu engagieren, jemanden, der sich wirklich auskennt und die Gegebenheiten vor Ort auch kennt, um so eine private Suche zu organisieren, eine Bergung zu organisieren, denn von Rettung war dann mittlerweile nach 10 Tagen, die vergangen war, ja, konnte kaum noch die Rede sein, beziehungsweise war da nicht mehr richtig dran zu denken, realistischerweise. Es gibt immer immer Wunder, aber rein faktisch ging es eher dann um Bergung und um ein Finden überhaupt, um Gewissheit, als um eine Rettung. Wir sind dann abgereist und ich habe erst, als wir zu Hause waren, aus den Medien dann erfahren, dass seine Frau und die drei Kinder wohl mittlerweile auch abgereist waren und eine größere Spendenaktion jetzt ins Leben gerufen haben und die auch über die Medien gespielt haben, verständlicherweise, dass es da eine große Aufmerksamkeit und eine größere Reichweite gibt für diese Spendenaktion, um die weitere Suche zu organisieren. Auch den Link zu dieser Spendenaktion packe ich euch natürlich nochmal in den Newsletter rein, falls ihr da auch was beitragen möchtet. Da geht es darum, die weitere private Suche zu finanzieren. Letztlich genau das, was ich auch ihr empfohlen habe, also wirklich da professionell ranzugehen und das systematisch zu machen. Und natürlich kostet das was. Da braucht man Ausrüstung für Drohnen, Funkgerät und so weiter und natürlich Personen, die das vor Ort mit Ortskenntnis in die Hand nehmen. Ich habe den Uwe selbst nicht kennengelernt, habe auch kein Bild von dem, also der ist mir nicht aufgefallen auf dem Campingplatz, aber sein Verschwinden ist mir trotzdem sehr nahe gegangen, weil ich mich ein Stück weit auch selbst in ihm sehen konnte. Dieses, hey, ich gehe einfach nochmal alleine los, vielleicht auch so ein bisschen unvernünftig, hat kein Wasser zum Beispiel dabei gehabt, also ist komplett ohne Wasser losgelaufen, hat nur eine Badehose angehabt und so einen kleinen wasserdichten Beutel mit dem Handy drin, das Handy aber auch kein Empfang, ja, dort in diesem Tal, generell auf Korsika, gerade in den Bergregionen ist es schwierig mit dem Handyempfang. Ja, ganz ehrlich, also ich bin genau so oft auch schon losgegangen. Vor allen Dingen, und das war dann auch noch eine besondere Situation, wollte ich nach unserem ersten Aufenthalt auf diesem Campingplatz, wo das passiert ist und wir kurz ein paar Tage am Meer waren zum Schnorcheln und so weiter, wollte ich dann noch einmal auf den höchsten Berg Korsikas, auf den Monte Cinto steigen, um mich so ein bisschen zu versöhnen mit dem ausgefallenen GR20, also mit diesem Bergerlebnis. Das wollte ich wenigstens noch machen. Als wir also das zweite Mal auf diesen Campingplatz an dem Fluss kamen, bin ich dann am nächsten Tag alleine los, 2,5 Stunden mit dem Auto gefahren, über die Insel, eine Passstraße hoch, eine sehr abenteuerliche im Askotal, wo es wirklich rechts beziehungsweise links, je nachdem von wo du kommst, sehr steil runtergeht, wo die Straße sehr schmal ist und sehr kurvig, wo du dich so hochschlängelst Richtung einer Skistation. Ud Asko heißt diese Skistation, die auf ungefähr 1500 Metern Höhe liegt. Und da kannst du das Auto abstellen und von da wollte ich auf den Monte Cinto steigen. Sind 1200 Höhenmeter, sind ungefähr 6 Kilometer dahin und ich wollte in der Nacht los, also früh morgens, damit ich zum Sonnenaufgang da oben bin. Das war mein Ziel. In dieser Situation, wo nun gerade ein Familienvater, der alleine unterwegs war, verschwunden war, dann zu sagen, pass auf Leute, ich fahre jetzt in die Berge, alleine mit dem Auto, ich laufe in der Nacht los mit Stirnlampe, alleine den Berg hoch auf 2700 Metern, relativ schwierige, verblockte Route und dann hoffe ich, dass ich heile wieder zurückkomme und wir alle mittags wieder zusammen was essen hier auf dem Campingplatz. Das war natürlich auch für mich nicht so einfach, das zu sagen, ich mach das, für meine Frau und die Familie nicht so einfach zu sagen, ja, mach doch, so wie du es schon so oft gemacht hast. Und ja, deshalb habe ich mich da auch immer wieder so ein Stück weit drin gesehen, habe gedacht, hey, das theoretisch hätte dir das auch schon oft passieren können. Theoretisch kann dir sowas auch passieren. Und natürlich kann es auch jedem passieren, egal wie outdoor erfahren er oder sie ist, egal wie sehr man aufpasst vielleicht, ja, egal ob man Wasser dabei hat oder nicht, du kannst immer blöd ausrutschen und schlägst du irgendwie den Kopf an einem Stein auf. So ist es ja. Das Schräge ist, wenn das so passiert wäre, dann hätte man ihn gefunden. Deshalb behält dieses Verschwinden irgendwie doch was Mysteriöses auch, was schwer Erklärbares. Aber so grundsätzlich dieses alleine losziehen und hier und da auch vielleicht mal was Unvernünftiges tun, Das kann ich schon ganz gut nachvollziehen und das mache ich tatsächlich hin und wieder auch mal. Hat mich aber nochmal ins Nachdenken gebracht. Ich bin trotzdem los. Ich bin zum Monte Cinto. Ich bin da nachts alleine hoch und es war ein unfassbar großartiges Erlebnis, diesen Berg hochzusteigen. Also da oben zu sein und die Sonne aufgehen zu sehen, am höchsten Punkt Korsikas, wo du in alle Richtungen gucken kannst, wo du das Meer siehst, wo die Sonne dann langsam sich hochschiebt. Ich war wirklich 5 Minuten vor Sonnenaufgang, war ich da oben und habe das miterlebt, wie die Sonne da aufploppte und dieses fantastische Licht schon kurz vorher, diese Dämmerung, diese blaue Stunde. Ich war ganz alleine auf diesem Gipfel. Ich hätte gedacht, dass da bestimmt Menschen vielleicht auf dem Gipfel vielleicht sogar die Nacht verbringen, vielleicht in der Nähe die Nacht verbringen und dann auch da sind, dann da oben, wenn es soweit ist, wenn die Sonne aufgeht. Aber ich war komplett alleine für ungefähr 45 Minuten ab Sonnenaufgang. Als ich dann wieder runter bin, kam mir ein Wanderer entgegen, der nächste beziehungsweise die nächsten beiden dann nochmal wieder 45 Minuten später. Also er hat auch noch seine 45 Minuten gehabt, aber nicht den Sonnenaufgang. Das war wirklich sowas von großartig, das kann ich gar nicht beschreiben und werde auch davon deshalb nochmal ein paar Fotos bei Instagram einstellen. Der Monte Cinto Sonnenaufgang auf dem Monte Cinto, fantastisch, wirklich. Ich habe dann auf dem Rückweg wieder runter zu dieser Skistation viele Menschen getroffen irgendwann, weil der GR20 dort auch lang verläuft. Also ich bin fast eine Etappe, dann auch vom GR20 nochmal gelaufen und tatsächlich auch im wahrsten Sinne des Wortes gelaufen, beziehungsweise ich war schnell unterwegs. Also ich habe das ganz bewusst mit wenig Gepäck gemacht, wollte das so im Stile des Trailrunnings machen, wobei nicht viel mit Laufen war, also wirklich Rennen, weil es sehr steil war, weil es sehr blockig war, weil viel Schotter auch war zum Teil. Ich war aber sehr schnell unterwegs. Also ich bin da recht schnell, recht zügig hochgestiegen. War innerhalb von 3 Stunden oben, 2,5 Stunden nochmal runter für eine Strecke, ja, für die du wahrscheinlich sonst fast doppelt so lange brauchst. Und deshalb habe ich dann viele getroffen, die auch früh losgelaufen waren, aber eben dann noch nicht so weit gekommen waren auf dem Weg und die sich dann da hochgequält haben. Und einige haben sich wirklich gequält. Da habe ich dann nochmal gedacht, wahrscheinlich war es die richtige Entscheidung, das nicht mit der Familie alles komplett zu gehen. Wahrscheinlich hätten wir uns mehr gequält, als dass wir es dann hätten genießen können und das macht dann ja auch keinen Sinn. Monte Cinto, großartig. Ich habe da auf dieser Tour auch nochmal Ausrüstung getestet, habe Trailrunning-Ausrüstung dabei gehabt, von The North Face Schuhe dabei gehabt, Trailrunning-Schuhe, eine Trailrunning-Hose übrigens, die ich den ganzen Urlaub getragen habe, ob wir irgendwo im Café waren, ob wir irgendwo lang geschlendert sind, ob wir wandern waren, ob ich baden war, ob ich Stand-Up-Paddeln war. In die Hose habe ich mich wirklich verliebt, diese Trailrunning-Hose von The North Face, habe einen Trailrunning-Rucksack noch dabei gehabt, auch von The North Face, der mega war, wo du vorne so 2 Trinkflaschen in den Rucksackgurten hast und ein bisschen Gepäck hinten drin haben kannst. Natürlich das Wichtigste, was dann für die Sicherheit auch notwendig ist. Denn das nochmal an dieser Stelle auch, ich habe mir dann Gedanken darüber gemacht, was kann ich denn noch tun, um sicherer unterwegs zu sein. Ich habe mich nochmal beschäftigt auch mit diesem Thema Satellitenkommunikation und mir jetzt, als ich zurück war von dem Urlaub, ein kleines Gerät bestellt von Garmin, ein Garmin InReach Mini, kennen vielleicht einige von euch, mit dem du, wenn du kein Handyempfang hast, kommunizieren kannst, mit dem du Notruf absetzen kannst. Ganz, ganz kleines Gerät, was nicht viel wiegt und was ich ab jetzt ganz gerne immer mitnehmen möchte auf meine Touren. Das ist so ein Learning aus diesem Erlebnis jetzt mit dem Uwe und seinem Verschwinden, wirklich nochmal ein bisschen mehr drauf zu gucken, was kann ich tun, um den Sicherheitsaspekt nochmal mehr in Fokus zu rücken, wenn ich alleine unterwegs bin. Dieses Gerät von Garmin InReach Mini werde ich euch auch nochmal in den Newsletter packen, damit ihr euch das angucken könnt und vielleicht überlegen könnt, wäre das auch was für mich, um die Sicherheit zu erhöhen, wenn ich alleine auf Touren unterwegs bin, gerade in Gegenden, wo vielleicht der Handyempfang auch mal nicht da sein kann. So, jetzt müssen wir ein bisschen auseinanderklavüsern. Ich will das gerne transparent halten, was jetzt hier Werbung ist, was bezahlte Werbung ist, was keine Werbung ist. Bezahlte Werbung sind die Hinweise auf die Ausrüstung, die jetzt schon kam und die noch kommen. Alle nicht, aber ich habe ein paar Testprodukte zur Verfügung gestellt bekommen, die ich auch behalten kann von einigen Firmen für diese Tour und für das, was ich draußen mache. Das will ich nur an dieser Stelle sagen, damit das auch für euch transparent ist. Garmin gehört nicht dazu, habe ich mir jetzt auf eigene Kosten bestellt und gekauft, so wie das jeder macht und jede macht, die da draußen unterwegs ist. Bei The North Face ist es ein bisschen anders, das waren jetzt Testprodukte, mit denen ich unterwegs war, mit denen ich aber wirklich mega zufrieden war. Wie gesagt, dieser Rucksack, dieser Trailrunning-Rucksack, Trailrunning-Schuhe, die ich dabei hatte, Vectiv Pro heißen die Schuhe, bei denen ich vorher, als ich die ausprobiert habe, in ebenem Gelände dachte, ja, weiß ich nicht, was jetzt das Besondere an diesen Trailrunning-Schuhen ist, sind eher, ich fühle mich da so ein bisschen wie auf Eiern drauf, weil da so eine heftige Dämpfung drin ist. Aber als ich die dann gelaufen bin in wirklich felsigem Gelände, war das der Wahnsinn. Also da habe ich wirklich gemerkt, okay, dafür sind die gemacht. So ein bisschen wie so ein Formel-1-Wagen, mit dem du auf einmal auf einer Rennstrecke unterwegs bist und merkst so, okay, das ist also das Einsatzgebiet. Hier spielt er seine ganzen Vorteile aus. Also dieser Schuh, wirklich grandios auch. Verlinke ich euch diese ganzen Produkte auch in dem Newsletter. Wie gesagt, der wird ordentlich voll in dieser Woche. Rein kommt da auch besagte Trailrunning-Hose und nochmal ein, zwei Shirts sowie eine Trailrunning-Regenjacke, die ich Gott sei Dank nicht gebraucht habe. Was ich in dem Trailrunning-Rucksack noch drin hatte, war eine Trinkblase, 2 Liter Trinkblase von Gregory. Gregory ist eigentlich ein Rucksackhersteller, der mir 2 Rucksäcke auch noch zum Testen mitgegeben hat. Wir hatten sowieso mit der Familie 2 Rucksäcke von Gregory schon im Einsatz, die wir uns irgendwann mal besorgt haben, weil Gregory wirklich ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat, wie ich finde. Man Rucksäcke für alle verschiedenen Einsatzarten bei denen findet und die hatten uns nochmal 2 Rucksäcke mitgegeben jetzt für diese Tour auf dem GR20, die nun doch sehr verkürzt wurde. Dennoch sehr zufrieden auch mit diesen Rucksäcken und den Trinkblasen von Gregory. Für unseren 12-jährigen Sohn hatten wir zum Beispiel so einen Junior-Rucksack, der mitwächst, also der sich anpassen lässt, entsprechend von der Rückenlänge, den Kinder, Jugendliche über mehrere Jahre gut benutzen können. Packe ich euch auch nochmal in den Newsletter rein. Was wir noch dabei hatten zum Testen waren Stöcke. Trekkingstöcke, Wanderstöcke von Helinox. Helinox kennt man vor allem, wenn man es kennt, von Campingmöbeln sozusagen, also Stühlen, Tischen und so weiter. Die machen die sehr, sehr leicht und sehr funktional und haben die Erfahrungen, die sie da haben, eben auch rübergebracht, eingebracht in die Produktion von Trekkingstöcken. Und auch mit denen waren wir sehr, sehr zufrieden. Also sehr leichte Dinger, die sich ausziehen lassen, die sich klein verstauen lassen und die dann eben mal schnell rausgeholt sind, wenn du sie auf so einer Wanderung, wenn es wirklich steil ist, wenn es bergab geht vor allen Dingen, dann benutzen kannst, um ein bisschen die Knie zu entlasten. Vor allen Dingen, wenn du eben Gepäck hinten drauf hast. Was wir außerdem noch zum Testen mitbekommen hatten, war ein Produkt, das 2 Gäste dieses Podcasts entwickelt haben. Und zwar Annika und Björn. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die erinnert. Die haben hier vom Pacific Crest Trail erzählt, den sie gemacht haben. Haben unter anderem auch schon den GR20 gemacht. Ich glaube im letzten oder vorletzten Jahr. Und die beiden haben den Leppi entwickelt. Das ist ein Pipituch sozusagen für Frauen, das sich an den Rucksack außen anklippen lässt, antibakteriell in einem ganz schönen Design und was sehr, sehr nachhaltig eben dafür verwendet werden kann, mal kurz da die paar Tropfen, wenn man irgendwo pinkeln geht, dann abzuwischen und eben kein Papier zu benutzen, was dann doch irgendwo rumliegt oder was man mitnehmen muss. Diesen Läppi, dieses kleine Wischtuch, das spülst du dann einmal abends aus oder wenn du irgendwo ankommst an einem Bach oder einer anderen Wasserstelle, einmal ausspülen und kurz trocknen lassen, dann ist es wieder einsatzbereit und funktioniert wirklich wunderbar. Kann ich jetzt nicht aus persönlicher Erfahrung sagen, aber die beiden Mädels aus unserer Familie waren begeistert von dem Ding. Auch das kommt nochmal in den Newsletter natürlich rein. Dann habe ich persönlich nochmal ein, zwei Produkte so getestet oder mir besorgt, die jetzt wieder nicht Testprodukte waren, die gestellt wurden, sondern die ich mir ganz normal gekauft habe. Und zwar waren das einmal Schuhe, Wanderschuhe. Da habe ich vorher nochmal viel geguckt, welche sich anbieten. Und zwar wollte ich ganz gerne so ein Zwischending haben zwischen Bergstiefel und Trailrunning-Schuh. Also Schuhe, die ein bisschen höher sind, aber doch sehr Sportschuh, sehr Laufschuhartig, wo man ein bisschen schneller mit unterwegs sein kann, die nicht so steif sind, und habe mir da welche ausgesucht von Saleva, mit denen ich auch sehr zufrieden war. Und auch die packe ich euch nochmal in den Newsletter rein. Genau wie unser Zelt, was ich auch schon ein, zwei Mal, glaube ich, verlinkt hatte, das aber gerne hier nochmal tue. Ein sehr leichtes Zelt, 4-Personen-Zelt für solche Wanderungen, perfekt geeignet, weil es sehr, sehr wenig wiegt. Das ist ein Zelt von Big Agnes, ein amerikanischer Hersteller. Ich hoffe, ich denke an das alles, wenn ich den Newsletter jetzt vorbereite für den Sonntag. Aber das wird schon, wenn ich dann was vergesse, dann reiche ich es noch nach. Das war unser Sommerurlaub mit vielen Höhen, aber dann doch einigen Tiefen auch, aber so ist das Leben. Das hat immer Höhen und Tiefen. Zu den Tiefen würde ich jetzt die Rückreise nicht zählen. Die Rückreise hat eigentlich ganz gut funktioniert, wieder auf der Fähre geschlafen. Aber die Fahrt war dann vor allen Dingen durch die Alpen doch echt mühsam. Wir waren viel unterwegs, standen viel im Stau und waren froh, als wir wieder zu Hause waren. Auch nach einem kurzen Zwischenstopp noch auf der Rückreise, zweite Hochzeit des Sommers noch mitgenommen in Gießen, auch aus der Familie eine Hochzeit. Dann waren wir wieder zurück im Alltag, zumindest so halb. Die Kinder haben noch Ferien, aber ich bin hier wieder drin im Podcast-Leben unter anderem und freue mich total drauf, jetzt für die nächsten Wochen und Monate hier wieder Folgen vorzubereiten, Menschen einzuladen, die spannende Geschichten zu erzählen haben, selbst auch noch ein, zwei kleine Dinge zu machen, von denen ich hier im Podcast erzählen werde. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr habt schöne Momente da draußen erlebt. Ich hoffe, auch ihr freut euch auf das, was jetzt im Podcast kommt. Erzählt es gerne weiter, wenn ihr diesen Podcast gerne hört, wenn ihr da Inspirationen oder irgendwelche Ideen rausziehen könnt. Dieser Podcast darf gerne noch mehr Menschen erreichen, auch wenn er schon viele erreicht. Habt eine gute Zeit und hört gerne am nächsten Donnerstag wieder rein. Denn da gibt's dann die zweite neue Folge nach der Sommerpause. Eine neue Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. With me and we can make it.